Hallo und herzlich willkommen bei Foranaport. Dieser Podcast beschäftigt sich mit allen Themen rund um die Jagdhundeausbildung. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Foranaport. Mein heutiger Gast ist die Hundetrainerin Christine Voigt. Sie kommt aus einer klassischen Jägerfamilie, ist Richterin und unter anderem Obfrau für das Prüfungs- und Richterwesen des JGV Lüneburger Heide. Christine bildet seit vielen Jahren Jagdhunde verschiedenster Rassen aus. Da es gerade aktuell ist, wollen wir uns mit der Bringtreueprüfung beschäftigen. Hallo liebe Christine, schön, dass du da bist.
Hallo Eva, vielen Dank für deine Einladung.
Fangen wir gleich mal an, weil wir wissen ja schon aus der Folge, die wir mal zusammen gemacht haben, welche Hunde du hast. Hat sich daran was geändert?
Nein, bis jetzt noch nicht.
Okay, da sind wir gespannt, falls noch was kommt. Aber dann fangen wir gleich mit dem Thema heute an und das ist die Bringtreueprüfung. Ist ja keine riesengroße Prüfung, aber doch interessant.
Ja. Also, einmal kurz vorweg die Frage, was ist überhaupt eine Bringtreueprüfung? Also die Bringtreueprüfung, abgekürzt auch BTR, nennen sie viele, wird von den Verbandsvereinen abgehalten und ist ein Leistungsabzeichen vom JGRV. So, Leistungsabzeichen sind unter anderem der Härtenachweis, der Verlorenbringer oder auch die BTR. Das sind, kann man sich so merken wie zum Beispiel das Seepferdchen für einen selber. Einfach zum aufhübschen und erbringen besonderer Leistung. Also Ziel der BTR ist es aber, die besondere Zuverlässigkeit des Jagdgebrauchshundes im Bringen festzustellen. Dazu soll der Hund kaltes Wild zufällig und ohne Führereinwirkung finden, aufnehmen und bringen. So, jetzt haben wir einmal den Unterschied, der oft gefragt wird, zum Verlorenbringer. Verlorenbringer und BTR. Also der Verlorenbringer, dass ihr den Unterschied einmal alle gehört habt, kann nur bei der Jagdausübung erbracht werden. Hierzu muss der Hund die Wunschspur eines Hasen oder Fuchses, ohne ihn vorher zu eräugen, also zu sehen, mindestens 300 Meter beobachtbar arbeiten und dann auch dem Führer zuverlässig bringen. Der Verlorenbringer kann von einem Verbandsrichter und einem Zeuge bestätigt werden. Im Gegensatz zur BTR werden immer 3 Verbandsrichter benötigt. Aha. So, die letzte BTR, die ich geführt habe, war mit meiner Draterhündin Imme von Heede, letztes Jahr im November. Unter anderem noch mit 3 anderen weiteren Hunden. Wir waren zu viert in einer Gruppe und haben die am Ende des 2. Prüfungstages durchgeführt und konnten die Bringtreueprüfung erfolgreich abschließen. Der Hund, ich weiß gar nicht mehr die Zeit, die ist aber auch ehrlich gesagt nicht so wichtig, war, glaube ich, nach 4-5 Minuten dann ganz stolz mit dem Fuchs wieder bei mir, so wie das sein soll.
Sehr schön.
Was vielleicht noch für euch ist interessant zu wissen ist, und zwar, die BTR ist ja eine sehr anspruchsvolle Prüfung. Und im Jahr 2023, die Ergebnisse auf 24 gibt es ja noch nicht, sind insgesamt 263 Prüfungen abgehalten worden in den unterschiedlichen Vereinen. Wovon 1221 Hunde gemeldet waren zur Prüfung und davon haben 788 bestanden. Also kurzum, die Erfolgsquote liegt bei 64%. Interessant hierbei ist es aber zu wissen, dass von den Hunden, die nicht bestanden haben, das waren dann 430 Hunde und davon waren 200 Hunde tatsächlich am Fuchs angekommen und haben ihn gefunden und nicht aufgenommen. Das sind 46%, also 46% der Hunde sind quasi am Apport gescheitert. Zunehmend zu dem Jahr 2022 sind das ungefähr nochmal 5% mehr, die weiter am Apport quasi versagt haben.
Oh, das ist heftig, dass es das so detailliert gibt.
Ja, kann man finden im deutschen Gebrauchshundestammbuch.
Okay.
Ist immer interessant zu lesen. Da kann man alle Prüfungen nachlesen, unter anderem auch über die Leistungsabzeichen. Und ich finde das wirklich interessante Statistiken.
Sehr interessant. Also das ist interessiert. Gar keine so hohe Erfolgsquote tatsächlich. Puh. Hoffen wir alle, die das anhören, dass sie es besser machen können und zumindest der Hund nicht am Fuchs ankommt und dann nicht aufnimmt. Das wäre
Das wäre fatal, ja.
Wäre sehr schade.
Ärgerlich wäre das, ja.
Okay, lass uns doch kurz drüber sprechen. Wer kann alles Ringtreue seinen Hund melden und wer kann da alles hingehen?
Also zur Prüfung könnt ihr euch melden mit euren Hunden, wenn eure Hunde reinrassig sind, eine Armtafel besitzen und einem Verein angehören bzw. eingetragen sind und vor allen Dingen körperlich dazu in der Lage sind, so einen Fuchs zu tragen.
Also der Dackel kann nicht?
Der Dackel möchte bestimmt, aber ich glaube, er schafft es einfach körperlich nicht. Und es macht auch dann in dem Moment einem keinen Sinn.
Welche Rassen gehen typischerweise zu der Prüfung?
Ja, ganz klassisch sind das die Vorsteher. Rater, Kurzer, Münsterländer, Pointer. Stimmhunde sind dort auch zu finden, also unter anderem der Wachtel. Können wir da noch antreffen. Also man kann sich eben wirklich merken, die Hunde, die körperlich dazu in der Lage sind, so einen schweren Fuchs zu tragen und es auch wollen.
Okay. Und wer geht klassischerweise als Hundeführer zur Bringtreueprüfung? Also ist das so ein Jedermanns-Ding oder ist das was ich besonders für die Zucht gut habe? Oder tatsächlich, wenn ich irgendwie sehr oft Fuchs jage, oder für wen lohnt sich das, zur Bringtreue zu gehen?
Also die Bringtreue ist ja einfach noch eine weitere Prüfung, die man ablegen kann tatsächlich. Und da kann man gar nicht so ein klassisches Bild festmachen, wer davon hingeht. Für die Züchter ist es interessant, auf der einen Seite ob die Verpaarung halt gut war. Ne? Daraus resultiert ja so ein bisschen, auch was heißt ein bisschen, also Leistung, Härte, Schärfe und der Wille auch zu finden. Das ist für die Züchter eben sehr interessant, um zu sehen, na gut, wie war die Verpaarung? Kann man sie vielleicht nochmal wiederholen? Sollte man nochmal irgendwo auf der einen Seite was ändern? Für uns als Hundeführer ist es auch eine anspruchsvolle Prüfung, da das Wild da ja nun 2 Stunden vorher liegt und kalt ist. Und ich sag auch immer, je mehr man mit seinem Hund selber zusammenarbeitet, bringt Routine, bringt Übung, bringt eine Regelmäßigkeit und bringt auf jeden Fall eine gesunde Basis, die man zu seinem Hund so haben sollte. Ansonsten gibt's da nichts Spezielles. Ein Fuchsjäger oder sagen wir jetzt mal ein Baujäger hat da nicht so das große Interesse dran. Die haben ihre Bauhunde, die sind vorrangig mit den Hunden da, um die Füchse zum Sprengen zu kriegen. Und es sollte selbstverständlich immer ein Verlorenbringer dabei geführt werden. Also ein großer Hund, der dann, falls der Fuchs krankgeschossen wird, eben in den sicheren Apport übergehen kann. Aber vorrangig ist da keine BTR als eine Pflichtprüfung angesehen.
Okay. Also grundsätzlich kann man sagen, ja, jeder, der einen Vorstehhund führt und ein bisschen noch Lust hat, vielleicht nach der VGP oder auch davor, zu üben und mit seinem Hund zu arbeiten, kann sich zur Bringtreue.
Ja, viele, viele Hundeführer machen die BTR tatsächlich schon vor der VGP, um sich einfach in dem Thema Fuchs zu festigen und sozusagen schon mal einen gesunden Baustein oder Grundstein für das Thema Fuchs gelegt haben, damit sie dann ein bisschen entspannter in die VGP gehen können. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die BTR direkt im Anschluss einer VGP durchzuführen. Das bieten viele Vereine an. Muss man vorher fragen, weil dann sind die Richter eh vor Ort, die dafür benötigt werden. Der Hund ist auf den Fuchs eingearbeitet, der Fuchs ist aufgetaut und so wird oft auch eben im Anschluss der VGP dann noch eine BTR geführt.
Okay. Und grundsätzlich, wenn ich eh schon VGP geführt habe, ist dann Bringtreue noch wahnsinnig interessant für mich, weil dann habe ich ja schon recht viel mit dem Fuchs gearbeitet.
Ja, auf jeden Fall ist das nochmal was komplett anderes. Bei einer VGP ziehen wir eine Fuchsschleppe von 300 Metern. Das heißt, ich habe schon eine Duftspur, nenne ich es jetzt mal, die zu diesem Fuchs hinführt. Und jeder Hund, der seine Nase einsetzen kann, und das können alle Hunde, können diese Schleppe ausarbeiten und werden diesen Fuchs finden. Im Gegenzug zu der BTR gibt's das ja nicht. Da habe ich keine Straße, die zu dem Fuchs führt. Da muss der Hund eben selbstständig finden können und trifft unterdessen vielleicht auch nochmal auf Themen, die schwieriger werden können. Da gehen wir aber später noch drauf ein, was eben alles passieren kann, was doch in so einer BTR schieflaufen kann.
Das machen wir. Dann gehen wir erstmal in die Prüfungsordnung selbst vielleicht und schauen mal, was da steht.
Mhm.
Besprechen mal, was da gefordert wird und dann können wir gucken, was noch für Probleme auftauchen können. Also, die Prüfungsordnung zur Bringtreue findet man da entweder auf der Website vom JGHV oder eben dann schon im Themenbereich VGP.
Mhm.
Und zwar steht drin, Durch diese Prüfung soll die besondere Zuverlässigkeit des Gebrauchshundes im Bringen festgestellt werden. Diese beweist der Hund dadurch, dass er kaltes Wild, welches er zufällig und ohne jeden Einfluss seines Führers findet, aufnimmt und seinem Führer bringt. Hast du eben schon erwähnt. Die Bringtreueprüfung wird zwischen August und März möglichst im Wald und reinen Dickungen, gegebenenfalls auch im Altholz mit dichtem Unterholz abgehalten. Für die Bringtreueprüfung sind Füchse zu verwenden, die den Bestimmungen des § 12 Absatz 1 der VGPO entsprechen müssen. Was bedeutet das?
Ja, also die Füchse müssen mindestens ein Gewicht von mindestens 3,5 Kilo haben, wie es auf der VGP vorgeschrieben ist. Sie sollen naturbelassen sein, nicht irgendwie ausgenommen und vor allen Dingen mit Lunte. Möglich wäre es, den Kopf abzunehmen. Ich würde das immer nicht empfehlen, weil man dann eine Ungleichmäßigkeit im Gewicht, in der Gewichtsverteilung der Füchse hat. Also wenn, lass die Füchse ganz und dann damit zur Prüfung gehen. Genau.
Okay. Und gewichtsmäßig, also wäre es dann egal, ob ich 3,5 Kilo oder 7 Kilo mitbringe oder was ist da empfehlenswert sozusagen?
Also, wir wollen immer im Sinne des Hundes handeln. Selbstverständlich muss der Hund einen Fuchs bringen, egal wie schwer der ist. Wenn ich einen Hund habe, der körperlich gut konditioniert ist und aufgebaut ist im Thema Muskeln, ja, die Muskeln kommen ja aus dem Hals, nicht aus dem Fang. Der Hund trägt ja über den Hals. Wenn das entsprechend aufgebaut ist und der Hund vielleicht auch körperlich auch ein bisschen größer ist und dazu in der Lage ist, dann kann der auch einen 6-Kilo-Fuchs tragen. Wenn der einen Fuchs bringen will, trägt er den, egal wie. Aber wir müssen es unseren Hunden nicht unnötig schwerer machen. Die haben, wenn wir es nach der VGP machen, schon 2 Tage Prüfung hinter sich. Die sind konditionell nicht mehr auf der Höhe, die sind ausgelaugt, die sind nervlich am Ende. Ihr seid nervlich am Ende. Und dann macht den Hunden das doch einfach. Ihr müsst da nicht so einen großen Fuchs hertragen. Ich sage immer, 4 Kilo ist ein solides Grundgewicht. Damit kann jeder Hund oder sollte jeder Hund arbeiten können. Zumal die Richter... Ihr müsst auch ein bisschen an die Richter denken, die tragen die Füchse dann ja auch, wobei das ist eher zweitrangig, aber ich würde in dem Fall immer ganz klar an meinen Hund denken und denen das so einfach wie möglich gestalten. Es ist eine Prüfung, die wollen wir bestehen, was nachher auf der Jagd ist, ist immer mal nochmal was anderes.
Okay, genau, hier steht noch, entweder kann der Veranstalter die Füchse stellen oder eben der Prüfling muss den Fuchs mitbringen.
Ja.
Das muss man dann eben der Ausschreibung entnehmen.
Genau.
Okay. Also, vor der Prüfung sind im Prüfungsgelände geeignete Plätze für das Auslegen der Füchse zu erkunden und zu markieren. Diese Plätze müssen mindestens 50 Meter voneinander entfernt sein, mindestens 100 Meter von der Stelle am Dickungsrand entfernt sein, an welcher der Hund bei der Prüfung geschnallt werden soll. Bei Auswahl und Herrichtung dieser Plätze ist zu berücksichtigen, dass die Richter den Hund und sein Verhalten am ausgelegten Fuchs gut beobachten können, dass jedoch der Hund die Richter weder wittern noch äugen kann. Gegebenenfalls wird der Gebrauch von Hochsitzen, Leitern und so weiter empfohlen. Okay, das gibt uns ja ganz viele Informationen schon, wie das Setting so ist.
Mhm. Ja, dafür sind die Richter verantwortlich. Da habt ihr als Hundeführer keinen Einfluss drauf. Da müsst ihr euch sozusagen auf die Richter wirklich verlassen können. Und sie führen das auch in der Regel so aus. Weil wenn alle Füchse auf einem Haufen liegen würden, wäre das unfassbar schwer für die Hunde. Selbst wenn ihr den Hund von eurem Punkt schnallt und er geht in die Dickung und kommt aber bei, sage ich jetzt mal, Fuchs 1 raus und ihr seid Fuchs 3 und der bringt den Fuchs 1, ist es auch vollkommen in Ordnung. Das kann passieren. Ne? Vorrangig geht es darum, da wo der Hund rankommt, der Fuchs ist dann eben zu bringen. Und man versucht da nur ein bisschen das in die Länge zu ziehen, damit eben nicht alle Füchse auf einem Haufen liegen. Und man wollte dadurch dann den Hunden quasi eine freie Schneise geben, dass da nicht so viele Verleitungen durch die Hunde zuvor schon passiert sind.
Okay. Und ich habe einen Richter, der den Hund am ausgelegten Fuchs beobachten kann. Wie stelle ich mir das jetzt vor?
Genau, die Richter, da sind 2 Richter hinten am Fuchs. Ein Richter bleibt vorne bei dem Hundeführer und 2 Richter sind auf der anderen Seite, beziehungsweise hinten bei den Füchsen. Die stehen nicht direkt am Fuchs und warten, dass der Hund da ankommt, sondern diese Richter sind dazu veranlasst, sich von hinten zu nähern, nicht mit Wind reingehen, und zwar so, dass sie auch keine Fußabdrücke hinterlassen, und die sollen sich so platzieren, dass die Hunde sie nicht sehen können, auch nicht wittern können. Also am besten ist es tatsächlich, wenn man irgendwie eine große Schneise hat, wo man von dem Hochsitz einsehen kann. Ne? Dann kann man sich dort als Richter mit Fernglas ausstatten und hat einen guten Überblick und man sitzt erhöht und kann von da eben die einzelnen Arbeiten der Hunde gut beobachten. Es spricht da hinten auch kein Richter, also es dürfen keine Gespräche geführt werden. Da herrscht dann absolute Stille und auch sonstige keine Ablenkungsmanöver. Also die wollen nur sehen, dass der Hund da ankommt, aufnimmt und wieder verschwindet. Und dann werden die Richter untereinander kommunizieren mit dem Richter, der vorne beim Hundeführer steht. Das wird aber erst passieren, wenn der Hund ganz sicher mit dem Fuchs schon wieder auf dem Rückweg ist und davon auch nichts hören kann.
Ist das ein Problem, wenn mein Hund die Richter findet, wenn die jetzt eben nicht vielleicht so weit oben stehen, wenn er zu denen hingeht? Also
nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Das passiert auch immer mal wieder. Das passiert auch auf den Schleppen. Die Richter dürfen nicht mit dem Hund sprechen. Die werden das auch nicht tun. Die werden sich abwenden. Und wenn der Hund da einmal ankommt und sagt, hallo, hier bin ich, und wieder geht und seine Arbeit verrichtet, ist das vollkommen in Ordnung.
Okay. Der für die Prüfung bestimmte Fuchs muss mindestens 2 Stunden vor Beginn der Arbeit frei, nicht hinter einem Baum oder in eine Vertiefung, auf dem markierten Platz ausgelegt werden. Dabei ist der Fuchs zu dem Auslegeplatz zu tragen. Er darf auf keinen Fall geschleppt werden oder beim Transport irgendwie den Boden berühren. Die Träger des Fuchses müssen, damit der Hund während der Prüfung nicht auf menschliche Fährten stößt, sich in einem weiten Bogen, der überall mindestens 200 Meter Abstand zum Auslegeplatz hat, auf die Rückseite des Prüfungsgeländes entgegengesetzter Stelle, an welcher der Hund geschnallt werden soll, begeben und von dort den Fuchs auf kürzestem Wege zum Auslegeplatz bringen.
Genau, das ist ja eben das, was wir schon angesprochen haben. Die Richter gehen von hinten an das Stück ran und legen von hinten auch auf kurzen Strecken die Füchse aus, so dass in dem Suchgebiet keinerlei Verleitung durch Menschenabdrücke sind, also Fußabdrücke.
Und das ist der größte Unterschied im Prinzip zur Schleppe, was du ja vorher schon gesagt hast, dass der Hund eben...
Ja, genau, bei der Schleppe ziehe ich den Fuchs ja direkt hinter mir hinterher und hinterlasse ja auch einmal die Schleppe, also den Geruch des Fuchses und auch durch meine Fußabdrücke ja auch noch einen Geruch sozusagen. Und wir leiten ja dann den Hund quasi auf der Schleppe zu dem Fuchs. Und bei der Bringtreue ist es eben andersrum. Da muss der Hund selbstständig suchen, ohne dass in irgendeiner Art und Weise ein Indiz, sag ich mal, quasi da drinne setzt, dass der Hund weiß, ah, hier kann ich langlaufen. Sondern da muss er wirklich selbstständig finden und suchen.
Okay. Paragraph 8. Der Führer darf während der Prüfung seines Hundes keinen anderen Hund führen. Es darf ihn außer dem Richter auch niemand begleiten, damit der stöbernde Hund nicht gestört wird. Während der Arbeit seines Hundes darf er mit dem begleitenden Richter seinen Standplatz nicht verlassen. Er muss sich nach dem Schnallen des Hundes absolut ruhig verhalten. Beachtet der Führer diese Vorschriften nicht, muss der Hund von der Weiterprüfung ausgeschlossen werden und ist sofort heranzurufen und anzuleinen.
Genau. Der Hund, der Richter, der vorne bei dem Hundeführer bleibt, der geht mit euch direkt zu dem Punkt hin und sagt euch und weist euch ein, hier darf der Hund geschnallt werden. Und von da an zieht der Richter sich dann auch wieder ein Stück zurück. Ihr bleibt auf eurem Platz stehen und es gibt die Möglichkeit, den Hund von eurem Platz aus zu schnallen oder aber den Hund abzulegen und ihr selber geht noch ein paar Meter vor in die Deckung rein und könnt den Hund dann durch einen Wink oder durch einen Ruf oder durch einen entsprechenden Kommando quasi in die Deckung zum Suchen schicken. Diese beiden Möglichkeiten gibt es und der Richter bleibt immer mit einem gebührenden Abstand hinter euch stehen und beobachtet, was ihr da eben macht, was ihr zu dem Hund sagt und vor allen Dingen fängt dann auch an, die Zeit zu laufen.
Okay, und meistens bleibt man dann quasi in der Nähe des Weges oder auf dem Weg stehen oder auch mitten in der Deckung gegebenenfalls. Wo wird so losgeschickt? Okay.
Oftmals ist das so, dass das schon in so Waldgebieten so ausgesucht wird, dass man schon immer so Schneisen hat, damit das möglichst einfach ist, überschaubar ist und entsprechend schnell Anweisungen, weil auf so einer BTR werden ja mehrere Hunde dann auch durchgeprüft und dass es eben übersichtlich ist, damit jeder Hundeführer weiß, wo muss ich denn als nächstes hin. Also oft ist das ein paar Meter dann von der Schneise oder von dem Weg in die Deckung rein, aber ihr geht nicht noch 500 Meter in eine Deckung rein, um den Hund da dann nochmal zum Suchen zu schicken. Also die Gebiete werden dann schon von den entsprechenden Vereinen so ausgesucht, dass die Gegebenheiten alle zusammenpassen.
Okay. Und die Hunde suchen gleichzeitig oder nacheinander?
Nein, die Hunde werden alle einzeln zur Arbeit geschnallt. Erst kommt, es wird ausgelost, dann kommt der Hund 1, dann kommt Hund 2, dann kommt Hund 3, dann kommt Hund Nummer 4. Je nachdem, auf welcher Prüfung oder nur die BTR. Und dann werden alle Arbeiten einzeln nacheinander abgearbeitet. Sobald ein Hund mit einem Fuchs zurück ist, kommt der Hund wieder mit dem Hund angeleint, der Fuchs wird abgenommen, der Hundeführer geht mit seinem Hund erst komplett aus diesem Gebiet raus und danach kommt der nächste.
Okay. Paragraph 9. Der Führer kann den Hund entweder von seinem Stand aus stöbern lassen oder ihn zunächst in einer gewissen Entfernung ablegen und ihn dann mit Wink oder Zuruf zum Stöbern in die Deckung schicken, hast du eben erklärt. Nachdem die beiden Richter auf dem Beobachtungsstand angezeigt haben, dass die Prüfung beginnen kann, veranlasst der begleitende Richter den Führer, seinen Hund zu schicken. Der Führer muss dann den Hund durch einmaligen Suchbefehl in die Deckung schicken, kein Bringbefehl. Von diesem Augenblick an ist dem Hund 20 Minuten Zeit zu geben, um den ausgelegten Fuchs beim Stöbern in der Deckung zu finden und ihn seinem Führer zu bringen. Zu diesem Zweck darf der zum Führer zurückkehrende Hund von diesem durch jagdnahe, leise Kommandos beliebig oft zum Stöbern aufgefordert werden. Der Hund, der innerhalb 20 Minuten nach dem ersten Schnallen seinen Führer den Fuchs zuträgt, hat die Bringtreueprüfung bestanden. Ein Hund, der beim Stöbern zum Fuchs kommt, ihn aber nicht aufnimmt und leer zum Führer zurückkommt oder weiterstöbert, ist von der Weiterprüfung auszuschließen und sofort anzuleihen. Versagt ein Hund auf der Bringtreueprüfung, kann der ausgelegte Fuchs liegen bleiben und ein zweiter Hund zum Stöbern in die gleiche Deckung geschickt werden.
Okay. Genau. Das ist ganz wichtig. Ihr dürft keinen Bringbefehl in Form von dem Wort Apport geben. Da sprechen wir aber gleich nochmal ein bisschen drüber, wie man das aufbauen kann. Der Hund kriegt dann einen Befehl zum Suchen und danach soll der Hund arbeiten. Er hat dafür 20 Minuten Zeit. Wenn der Hund zwischendurch mal wieder einkehrt und Kontakt zu euch aufnimmt und nochmal schaut, ob ihr da seid, ist das alles nicht schlimm und auch nicht kein Durchfallgrund. Solange der Hund selbstständig wieder losläuft, ihr könnt ihn ein bisschen ermutigen, nochmal loszugehen. Ist der Hund aber zwischendrin schon einmal an dem Fuchs gewesen und kommt ohne Fuchs zurück, dann ist die Prüfung für euch beendet. Dafür sind die beiden Richter ja hinten da, die das Ganze beobachten können. Und die werden dann auch, wenn der Hund wirklich tatsächlich an diesem Fuchs war und auch offensichtlich den Fuchs gefunden hat, das heißt, dass er wirklich über dem Fuchs gestanden hat, nicht 5 Meter vorher abgedreht hat, weil man immer nie weiß, wie der Wind geht, wie die Witterung steht, sondern er muss wirklich direkt am Fuchs gewesen sein. Dann gibt es ein Kommando nach vorne zu dem Richter und dann ist die Prüfung für euch beendet. Ansonsten könnt ihr den Hund beliebig oft nochmal wieder zum Suchen, also beziehungsweise zum Stöbern auffordern. Das ist im Prinzip die Prüfungsordnung der BTR.
Was für ein Signal empfiehlt oder was für ein Kommando empfiehlst du dann, wenn man nicht Apport sagen darf, um den Hund loszuschicken?
Ja, also das Thema der Such oder der Suchbefehl, das darf kein Bringbefehl sein. Also ihr dürft das Wort Apport nicht nutzen. Das heißt, wir müssen schon frühzeitig anfangen, uns für das Bringen, für den Apport sozusagen ein anderes Wort zu überlegen. Aha. Da gibt's keine Musterlösung. Das kann jeder für sich und seinen Hund selber entscheiden. Ihr könnt alles nehmen, außer das A-Wort. Überlegt euch vorher, welches Wort für euch sinnvoll ist und wie ihr das aufbauen könnt. Und damit solltet ihr schon rechtzeitig in der Übung starten. Das heißt, wenn ihr jetzt mit dem Apportwort bis jetzt immer gearbeitet habt, wäre zu überlegen. Zum Beispiel ist das so, ich mache das so. Ich benutze das Apportwort zum Auftrainieren, wenn ich zum Beispiel mit meinen Hunden in den ersten Stunden des Apports bin, dass der erstmal verstanden hat, was heißt Apport überhaupt. Apport heißt, okay, ich muss es bringen. Geht kein Weg dran vorbei. Und wenn ich dann mit den Hunden in die Schleppen gehe, dann baue ich mir noch ein anderes Wort, das heißt voran, einfach mit auf. Das heißt voran, Apport. So, der Hund weiß, aha, Apport, ich muss bringen. Das ist eine ganz einfache Konditionierung, in dem Fall eine Umkonditionierung. Und irgendwann bleibt dieses Wort Apport einfach weg. Dann geht es nur noch voran. Und der Hund hat verstanden, jetzt, okay, ich muss da wohl irgendwas finden und das muss ich dann auch bringen. Und das übt ihr aber nicht schon direkt irgendwie auf 300 Meter im Wald, sondern das fängt man wirklich erstmal auf kurze Distanzen an. Also gebt dem Hund eine Zeit, das Ganze umsetzen zu können, kleinschrittig und auch verstehen zu können. Und wenn ihr das schon für euch selber festgelegt habt, dann könnt ihr den Hund auch später nur so arbeiten. Also wir brauchen in unserem normalen Jagdbetrieb, brauche ich kein Apportwort mehr. Die Hunde haben ihre Aufgaben verstanden und ich habe denen genug Zeit gegeben. Wir haben das ganz lange und lange und lange wiederholt und jetzt haben die ihr System und ihre Arbeit verstanden. Also für euch ist einfach nur für jeden selbst überlassen, sucht euch ein entsprechendes Kommando auf und dann laufen. Manche sagen, lauf voran. Wie auch immer, da könnt ihr euch selber ein Wort für ausdenken.
Okay, perfekt. Wann beginne ich am besten, meinen Hund vorzubereiten?
Ja, das, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Es wäre gut, wenn ihr schon mal anfangt mit eurem jungen Hund. Der muss mit seinen 4 Monaten noch keinen Fuchs bringen. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, einen Hund zu haben, der definitiv eine Bringfreude hat. Wenn ihr die Hunde brauchen, die müssen motiviert sein. Die wollen und müssen gerne bringen. Dann sollten sie auf jeden Fall eine entsprechende Schärfe mit dabei haben. Und dass der größte Fehler, der grundsätzlich stattfindet, Frühprägung. Raubwild wird grundsätzlich in der Apportausbildung nicht beachtet. Alle fangen an mit Ente und Kaninchen, weil das ja der Hauptgrund ist, warum unsere Hunde überhaupt bringen müssen. Und dabei wird das Raubwild komplett vernachlässigt. Ich mache das Ganze andersrum. Ich fange grundsätzlich mit Raubwild an. Wenn meine Hunde nachher mir einen Marder und Co. bringen, dann bringen die mir auch eine Ente und ein Kaninchen. Klar, die müssen das auch mal einmal kennenlernen, aber da ist der Grundstein schon in das gelegt. Und oftmals ist das die Mentalität der Hundeführer selber, weil Raubwild stinkt ja. Das kann ich ja nicht anfassen. Um Gottes Willen, Fuchs. So viele jagen doch nicht mal mehr auf den Fuchs. Da frage ich mich auch allen Ernstes, warum man dann noch eine Bringtreue führen will. Aber oftmals ist das ja auch mittlerweile, habe ich persönlich das Gefühl, schon eine Sportveranstaltung geworden. Aber das ist ein anderes Thema. Ihr habt genug Möglichkeiten, rechtzeitig den Hunden das beizubringen. Alle Gerüche, die sie schon als junger Hund abgespeichert haben. Und selbst wenn sie in den Fuchs erstmal reinbeißen oder in so einen Marder rumbeuteln, das ist überhaupt noch gar nicht das Thema. Aber es geht darum, dass sie sich das schon einprägen. Und so habt ihr später, ist die Umstellung von Ente und Kaninchen auf Fuchs wesentlich leichter. Das sind so die Fehler, die dann da schon passieren. Und dann fangt ihr an, euren Hund ganz normal im Apport durchzuarbeiten, vorzubereiten für die HCP, für die Solms. Ihr fangt an mit Apporteln, so wie es üblich ist. Und wenn der Apport eben sicher sitzt, dann fangen wir an, auf Wild umzustellen. Und dann ist es auch egal, ob ich jetzt einen Fuchs nehme oder ob ich einen Marder nehme oder ob ich eine Ente oder ein Kaninchen bringe. Letztendlich hat der Hund bis dahin verstanden, dass er das bringen muss. So wäre der Weg. Deswegen gibt es keine Musterlösung. Ich kann jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt mit 10 Monaten anfangen und der Hund muss mit 10 Monaten schon einen perfekten Fuchs bringen. Das ist jedem selbst überlassen und jeder Hund hat auch ein unterschiedliches Lerntempo. Also das müsst ihr individuell auf euren eigenen Hund anpassen. Und wer da eben nicht genau weiß oder nicht weiß, wie er damit umgehen soll, der sollte sich dann Hilfe suchen bei einem entsprechenden Trainer vor Ort. Ist immer besser, jemanden mal rüber gucken zu lassen, als wenn dort sich erst Fehler einschleichen. Denn Fehler nachher auszugleichen und auszubauen dauert 10-mal länger, als wenn ihr euch gleich zu Anfang jemanden holt, der euch dabei hilft und unterstützt.
Absolut. Was kann auf der Prüfung so schief gehen? Oder was sind die Schwierigkeiten und Verleitungen bei einer Bringtreue?
Also Verleitungen können unter anderem sein Wild. Plötzlich steht ein Hase auf. In der Prüfungsordnung steht in wildreinen Gebieten, ist aber nicht immer möglich. Das kann man vorher nicht einsehen. Dadurch, dass die Richter ja nun sich von hinten dem Gebiet nähern müssen, läuft ja auch keiner vorher durch die Dickung und guckt, wo sitzt denn hier was. Also, tut euch selber den Gefallen, übt auch mal unter solchen schweren Bedingungen. Sucht mal zu Hause Gebiete raus, wo ihr wisst, da sitzt jetzt ein Hase oder da steht jetzt gleich ein Stück Rehwild auf was auch immer. Übt das, provoziert das richtig. Das kann man nicht oft genug üben. Und jeder hat die Möglichkeit zu Hause. Und das ist auch so ein Punkt, es wird viel zu spät angefangen mit dem Üben. Viele meinen, oh, die haben jetzt mir zweimal den Fuchs gebracht, dann läuft das ja. Dann mache ich mir eben eine BTR. Nee, gar nicht, das geht nicht. Da sind zigtausend Sachen, die plötzlich passieren, die mein Hund vorher noch nicht gesehen hat. Und selbstverständlich ist in dem Moment der Hase 100-mal spannender, als doch irgendwo so einen kalten Fuchs zu suchen. Also Übung, Verleitung, Wild. Ganz oft ist das ein Problem. Der Hund geht ins Stöbern über und ist weg. Und dadurch, dass wir ja nur diese 20 Minuten Zeit haben bei der Bringtreue, wisst ihr selber, wenn so ein Hund erstmal ins Laufen kommt, dann sind die erstmal weg. Und ruckzuck baut sich Druck auf, weil die Zeit verschwinden geht. Selbst wenn der Hund noch nicht am Fuchs gewesen ist und mit einem Stück Wild abhaut, mit einem Hasen, Reh, was auch immer, aber nach der Zeit wiederkehrt und seine Arbeit dann zu Ende bringt, den Fuchs findet und bringt, dann kann der die Bringtreue noch bestehen. Ist der aber aus diesem Zeitlimit raus, dann wird das für euch schwierig. Also dann ist die Prüfung eben Ja, also nicht bestanden, leider durchgefallen, weil der Hund eben nicht wiedergekommen ist. Das sind alles Punkte, die im Kopf bleiben müssen. Die Zeit auf jeden Fall, Wildkontakt, Wildverleitung. Dann kann es passieren, dass die Richter im Wind sitzen, weil die Richter vielleicht selber nicht richtig aufgepasst haben. Es gibt Richter, die quatschen ununterbrochen in einer Tour. Da kann es auch sein, dass da auf einmal Gespräche stattfinden. Oder es wird vorher schon vor Aufregung ins Mikrofon gesprochen, beziehungsweise ins Telefon, oh, hier ist schon der Hund. Der Hund ist aber noch vielleicht, hat in dem Moment noch gar nicht richtig aufgenommen. Solche Sachen passieren auch, die sollten nicht passieren, aber jeder ist menschlich und manchmal passt man in dem Moment nicht richtig auf. Dann wird oftmals zu spät angefangen, das habe ich eben schon angesprochen. Qualität des Fuchses. Fuchs rechtzeitig auftauen. Ich habe schon mal tiefgefrorene Füchse auslegen müssen. Frage ich mich, was das soll. Ja, das ist vorprogrammiert, dass der Hund dann sagt, nö, mache ich nicht, will ich nicht, finde ich nicht interessant. Also, aufpassen, was ihr da anschleppt. Guckt euch die Füchse vernünftig an. Das heißt nicht, dass wir jetzt unseren Fuchs waschen müssen und einparfümieren müssen. Ein Hund muss einen Fuchs bringen, egal was das für ein Fuchs ist. Es muss aber jetzt nicht der Fuchs sein, den ich gerade gestern Abend frisch mit der großen Kugel am Duderplatz erlegt habe und der da rumschweißt ohne Ende. Also da ruhig ein bisschen drauf schauen, sind wir wieder bei dem Thema, macht dem Hund das ein bisschen einfach. Ihr wisst nicht, was die anderen Teilnehmer, Prüfungsteilnehmer mitbringen. Wenn ihr der letzte Hund seid, muss der Hund das bringen, was noch über ist. Also in der Übung auch mal mit Füchsen arbeiten, die nicht so optimal erlegt worden sind. Oder vielleicht auch schon mal ein bisschen mehr riechen. Das muss der Hund eben auch lernen. Und auch da gibt es keinen Kompromisse. Der Hund muss das bringen. So, und dann ist noch so ein bisschen das Gefühl, das habe ich vorhin auch schon einmal erwähnt, dass ich das denke, dass es mittlerweile eine Sportveranstaltung geworden ist. Schneller, höher, weiter. Es geht überhaupt gar nicht um die Geschwindigkeiten. Ich sehe es immer wieder, oh, mein Hund war nach 2 Minuten mit dem Fuchs da. Ja, das ist schön für dich, aber jeder Hund hat sein eigenes Tempo. Diese 20 Minuten Zeitlimit müssen eingehalten werden, aber wenn der Hund mit einem Fuchs zurückkommt in seinem eigenen Tempo und wenn er nur zurücktrabt, dann ist das auch vollkommen okay. Das ist ja, hat ja nichts über die Qualität, das sagt ja nichts über die Qualität des Hundes aus. Also das einfach auch im Hinterkopf haben. Ihr müsst wissen, wie euer Hund arbeitet. Wie lange braucht er für gewisse Strecken, um damit zurückzukommen? Muss der zwischendurch absetzen? Legt er das ab? Also all solche Themen könnt ihr vorher im Vorfeld genauestens beobachten, damit ihr eben euch einen guten Plan machen könnt, wie ihr an die Sache BTR rangeht.
Wie ist das mit Entfernungen? Also ist es vielleicht auch gut, mal größere Entfernungen zu üben, als die nachher in der Prüfung drankommt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es wäre von Vorteil, kleinschrittig anzufangen. Auf kurze Distanzen, der Hund muss sicher bringen, egal was. Angefangen mit Apporteln, dann gehen wir, es ist ein Unterschied, ob ich auf einer Wiese starte oder in einen Wald gehe. Wald ist nochmal ganz anders von der Witterung, von den Gerüchen her, dort ist meistens mehr Wildbewegung. Und hinzu kommt, dass der Hund euch nicht mehr sieht. Das ist ja auch schon ein bisschen Vorbereitung auf die VGP, wenn es dann plötzlich von den Wiesenschleppen in die Waldschleppen übergeht und der Hund euch auf einmal nicht mehr sieht. Da fallen schon die ersten Hunde durchs Raster, weil sie dann verschwinden. Na, guckt ja keiner mehr, aha, alles klar und tschüss. Also auch im Wald kurze Distanzen aufbauen. Bringt die Hunde möglichst erstmal unter Wind dran, dass sie das ganze System verstehen können, was ich überhaupt von denen will. Ich fange mal an und arbeite das erstmal mit schweren Apporteln. Also die Hunde müssen da ja in der Prüfung 3,5 Kilo tragen und ihr könnt erstmal mit schweren Apporteln anfangen, diese dreiteiligen vielleicht sogar tatsächlich schon und es gibt ja auch schon richtige Fuchsapporteln. Ich übe auch auf kürzere Distanzen auch mal noch schwerer zu tragen. Lasst die Hunde auch mal 5 Kilo oder 6 Kilo tragen. All das fördert ja die Kondition und die Muskulatur. Und wenn diese kurzen Distanzen wunderbar klappen, dann komme ich in die Länge. Dann kann ich jede Woche ein paar Meter mehr raufpacken. Und dann übe ich auch mal 200 Meter. Ich übe auch mal 300 Meter und ich kann dann auch, wenn der Hund es schafft, noch weiter üben. Das ist ja eine Vorbereitung für die Schleppen, zum Beispiel bei der VGP, die 300 Meter sein müssen, muss ich auch in die Länge kommen. Und wir ziehen auch Schleppen für unsere Hunde von 500 Meter oder 600 Meter. All das kann und muss nachher auch möglich sein. Nur macht ihr das gleich als ersten Schritt, ist ein Versagen vorprogrammiert. Also gebt dem Hund Zeit, das Ganze zu verstehen, was ihr da von dem wollt. Und ihr hängt dann lieber immer jede Woche Meter für Meter ran. Also nicht wortwörtlich, bitte.
Im übertragenen Sinne. Mhm.
Ja.
Okay, super gut. Da hast du uns jetzt schon richtig, richtig viele Trainingstipps auch mitgegeben.
Ich kann ja nochmal abschließend so einen Satz dazu sagen. Ich brauche einen gesunden Finderwillen von dem Hund. Ich brauche eine Schärfe von dem Hund und ich brauche eine Bringfreude. Und wenn das sitzt, dann macht der Hund das. Also du weißt, was meine Message dahinter ist.
Ja, natürlich, klar. Sicher.
Das war mir noch wichtig, dass diese drei Punkte, weil die werden immer und immer und immer wieder unterschätzt. Und keiner geht mehr jagen. Das ist ja das Nächste. Wo kriege ich Füchse her? Alle kaufen sich Füchse im Internet für 80 Euro. Geh raus, geh jagen. Tu was fürs Niederwild. Das ist ja auch so das nächste Punkt. Du kannst dir ja die perfekten Füchse im Frühjahr dahinlegen. Na, Jungfuchs, Falle, kleinen Kugelfuchs. Was Besseres gibt's doch gar nicht. Und schon bricht Panik aus. Die machen sich da keine Gedanken drüber. Die beschaffen sich das Wild nicht rechtzeitig. Das sind alles noch so Punkte.
Ach so, ja, es ist ja auch einfach ein Trainingsvorteil, wenn ich Füchse jage und viele kleine habe, dann kann ich ja auch mit den jungen Hunden gut anfangen, leicht Füchse zu tragen, die aber schon wie Füchse riechen und wie Füchse aussehen und alles Mögliche. Dann habe ich ja auch schon gutes Trainingsmaterial, weil die noch nicht so schwer tragen.
Genau. Ihr könnt schon alle im Frühjahr ausgehen. Jungfüchse aus der Falle, Jungfüchse mit der kleinen Kugel, die wiegen noch nichts. Was heißt noch nichts? Die haben ungefähr 2 Kilo. Die riechen auch noch nicht so intensiv wie ein Altfuchs. Damit könnt ihr schon als erstes starten. Wir fangen an mit den Apporteln, mit schwereren Apporteln. Danach steige ich auf Jungfüchse um. Und wenn das noch zu viel ist, dann nehme ich erstmal nur eine Lunte und binde die um einen Apportel rum. Wobei den Übergang von so einem Fuchsapportel auf Jungfuchs ist dann eigentlich selbstverständlich und sollte möglich sein. Fangt an, nehmt leichte Füchse. Ihr könnt euch das ganze Jahr über kiloweise Füchse in euren Froster packen. Die Natur gibt das her, es ist da, man muss rausgehen, man muss auf Jagd gehen. Oftmals kurz vor der VGP bricht Panik aus, weil keiner mehr einen Fuchs hat. Überall werden Füchse angeboten, Füchse werden im Internet gekauft für 80 Euro. Das muss alles nicht möglich sein. Jeder kann auf Jagd gehen und für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ich mir die Füchse selber in die Truhe lege, weil jeder Revierinhaber oder Pächter freut sich über einen Jungjäger, der freiwillig sagt, ich möchte mich hier gerne hinsetzen, ich möchte einen Fuchs schießen für meine Hundeausbildung. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein und das ist es bei weitem nicht mehr. Wir tun damit auch was für unser Niederwild. Nur noch mal so nebenbei.
Der ein oder andere Verein hat sogar schon Truhen, wo man die auch auf minus 90 Grad kühlen kann, wo dann auch noch die ganzen Bandwurmfinnen und so absterben.
Ja, aber auch das ist ein Punkt. Wir entwurmen unsere Hunde regelmäßig. Da besteht jetzt erstmal in dem Moment keine Gefahr durch Fuchs, Bandwurm und Co. Sicherlich, ihr solltet einen Handschuh tragen. Ist ja auch vorgegeben vom Veterinäramt. Ich arbeite auch mit Handschuhen, wenn ich mit Füchsen arbeite. Und danach sollte man sich nicht noch durchs Gesicht schlabbern lassen von seinem Hund. Aber in der Regel ist das Risiko relativ gering, dass in dem Moment was passieren kann, wenn ihr euren Hund regelmäßig impfen lasst und regelmäßig entwurmen lasst, seid ihr dem Risiko erstmal geringer gegenübergestellt. Auch für uns Menschen, ne? Die Entwurmung ist ja auch eine Vorsorge für uns.
Okay. Ich denke, da haben wir jetzt schon ganz viel besprochen.
Einmal nochmal zusammenfassend, was wichtig wäre für die BTR. Prägung junger Hunde. Scheut euch nicht davor, Raubwild zu nutzen, Raubwild anzufassen. Wenn ihr das Raubwild nicht richtig anfassen wollt, wollen die Hunde das auch nicht tragen. Also ganz neutral dem Ganzen überstehen. Raubwild bekommt man überall. Hund aufbauen, Muskulatur, Kondition. Kondition ist eine ganz wichtige Rolle. Viele Hunde tragen schweres Gewicht über eine längere Strecke. Die meisten versagen, weil sie es einfach nicht körperlich schaffen. Auch da kann man vorbeugen. Regelmäßiges Radfahren, schwerere Gewichte tragen, immer mal wieder Gewichte wechseln. Ihr habt ganz viele Möglichkeiten, den Hund frühzeitig entsprechend auf so eine Prüfung vorzubereiten. Der Apport ist ein ganz wichtiges Thema, wird oft unterschätzt. Die Hunde tragen dreimal zu Hause einen Dummy durch die Wohnung, dann freut man sich und zieht eine Schleppe im Garten oder beziehungsweise direkt im Revier. Das kann nicht funktionieren. Legt euch einen Zeitplan, schreibt euch einen Zeitplan auf, wann ihr was wie fertig haben wollt. Setzt euch Ziele. Gebt dem Hund aber die Chance, das kleinschrittig zu verstehen. Ja, und wenn einmal ein Schritt nicht klappt, dann muss man nochmal wieder einen Schritt zurückgehen. Generalisieren können wir dazu nur sagen, die Hunde müssen lernen an vielen unterschiedlichen Orten, nicht nur immer im eigenen Revier. Fahrt mal in Fremdreviere. Fahrt mal auf eine Wiese, wo es vielleicht gestattet ist. Fragt rum. Ihr habt Freunde, Bekannte. Alles, was der Hund noch mal nicht vorher gesehen hat, übt und prägt. Und rechtzeitig darüber Gedanken machen, welches Wort ihr oder welchen Suchbefehl ihr für die Bringtreue euren Hund aneignen wollt. Wenn der Hund dann entsprechend umgepolt ist auf euren eigenen Suchbefehl und vorher aber verstanden hat, dass er bringen muss, dann könnt ihr das auch in der Praxis einfach so belassen. Da braucht ihr dann auch nicht mehr das Apportwort.
Erzähl doch noch kurz, wo kann man dich erreichen? Welche Seminare und Kurse gibt es demnächst?
Ja, ihr könnt mich finden auf Instagram unter Jagdhundeakademie oder auf meiner Website. Das ist www.jagdhundeakademie-vogt.de. Bei uns dreht sich alles um Hundeausbildung und Jagd von A wie Apport bis Z wie Zucht. Wir bieten unterschiedliche Vorbereitungskurse zu den Prüfungen an. VJP, Derby, Solms, HZP, VGP, BTR, das komplette Prüfungsprogramm, aber auch nicht nur für den Jagdhund. Wir haben auch tatsächlich Gehorsamskurse, unterschiedliche Workshops. Den Familienhund wollen wir mit einbeziehen. Eigentlich summa summarum ein buntes Programm. Vorrangig Hundeausbildung und Jagd.
Sehr schön. Wunderbar. Gut, ich danke dir auf jeden Fall.
Ja, ich danke dir, Eva. Mach das Beste draus. Alles klar, wir sehen uns. Tschö.
Mach's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die aktuelle Folge Voran Apport. Lasst gerne eine Bewertung bei Spotify da. Das würde mich sehr freuen. Viel Spaß mit eurem Hund und bis zur nächsten Folge.